SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Europäische Zentralbank droht offen. Ohne Rettungsplan bekommen Zyperns marode Banken schon nächste Woche keine Überlebenshilfe mehr. Verurteilte pädophile Sexualstraftäter sollen zeitlebens nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Das will eine Volksinitiative und der Nationalrat stimmt zu. Im Tagesgespräch reden wir mit Regula Schwager von Castagna, wo Opfer von sexueller Gewalt Kinder, Jugendliche, Frauen beraten werden. Der Ständerat lehnt die 1:12 Lohnbegrenzungsinitiative ab. Bürgerliche Politiker fürchten aber die Popularität der Vorlage. Und die Post macht 800 Millionen Gewinn, 200 Millionen will sie an die Bundeskasse überweisen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Die Nothilfe der Europäischen Zentralbank EZB für Zypern wird nur bis am kommenden Montag garantiert. Das gab die Bank in Frankfurt bekannt. Danach würden die Kredite der Zentralbank nur noch gewährt, wenn ein Rettungsplan der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds in Kraft sei. Mit diesem Plan soll die Zahlungsfähigkeit der zyprischen Banken gewährleistet werden. Derweil bemüht sich der Präsident von Zypern darum, mit einem neuen Finanzplan rund 5,8 Milliarden Euro für das Rettungspaket zusammenzubringen. Aus Regierungskreisen verlautete, eine Zwangsabgabe auf Sparguthaben stehe nicht mehr zur Diskussion. Das Parlament hatte diese Zwangsabgabe am Dienstag abgelehnt. In Zypern fehlt es zunehmend an Bargeld. Verschiedene Tankstellen und auch einige Einkaufsmärkte akzeptieren keine Kreditkarten mehr, sondern nur noch Barzahlungen. Viele Bewohner des Landes können auch kein Geld mehr aus den Automaten beziehen, weil ihre Konten blockiert sind. Dies, weil auch Löhne nicht mehr überwiesen werden können. Medikamente sind nach Angaben des zyprischen Apothekerverbandes schon seit Tagen nicht mehr importiert worden. Wenn die Banken am kommenden Dienstag nicht wieder öffnen würden, würde es zu Engpässen kommen, teilten die Apotheker mit. Der Nationalrat unterstützt die Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen». Er empfiehlt dem Volk ganz knapp mit 82-79 Stimmen und 14 Enthaltungen, die Initiative anzunehmen. Er stellt sich damit gegen die Kommissionsmehrheit und gegen die Meinung des Bundesrates. Die Befürworter der Initiative hatten argumentiert, es müsse jede Möglichkeit genutzt werden, um Pädophile von weiteren Straftaten an Kindern abzuhalten. Der Ständerat ist gegen die sogenannte 1:12 Volksinitiative für gerechte Löhne. Wie der Nationalrat empfiehlt auch hier die Initiative abzulehnen. Eine Mehrheit des Ständerats war der Meinung, dass die Initiative zu leicht umgangen werden könnte, etwa indem tief bezahlte Angestellte wie Putzkräfte gar nicht mehr innerhalb der Firma angestellt würden. Die 1:12 Initiative der Jungsozialisten verlangt, dass in einer Firma der höchste Lohn nicht mehr betragen darf als das Zwölffache des tiefsten Lohns. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat die Regierung von Sri Lanka aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs gegen die Tamil Tigers abzuklären. Eine von den USA eingebrachte Resolution wurde mit 25-13 Stimmen angenommen. Die Resolution bezieht sich auf einen UNO-Bericht, wonach während des Bürgerkriegs tausende Zivilisten umgekommen seien. Die Widerstandsorganisation der Tamil Tigers war 2009 von den Regierungstruppen besiegt worden. Die Schweizerische Post hat letztes Jahr einen Gewinn von knapp 860 Millionen Franken gemacht. Das sind rund 5% weniger als im Jahr zuvor. Der Hauptgrund für den Gewinnrückgang sind laut der Post höhere Ausgaben für die Personalvorsorge. Der Umsatz der Post ging letztes Jahr minim zurück, um 0,2% auf gut 8,5 Milliarden Franken. Der Verwaltungsrat der Post beantragt dem Bundesrat, 200 Millionen des Gewinns an den Bund auszuschütten. Das Güterbahnunternehmen BLS Cargo hat letztes Jahr einen Verlust von rund 1,8 Millionen Franken gemacht. Das Unternehmen führt die roten Zahlen unter anderem darauf zurück, dass der Simplon-Tunnel und die Gotthard-Strecke zeitweise unterbrochen waren. Außerdem habe BLS Cargo unter dem starken Franken und der Wirtschaftskrise in Italien gelitten. Beim britischen Pharmakonzern AstraZeneca werden weitere 2300 Stellen gestrichen, im Vertrieb und in der Verwaltung. Erst am Montag hatte AstraZeneca den Abbau von 1600 Arbeitsplätzen in der Medikamentenforschung bekannt gegeben. Der Stellenabbau ist Teil der neuen Strategie des Konzerns. AstraZeneca beschäftigt gegenwärtig nach eigenen Angaben weltweit gut 57.000 Personen.
12.36 Uhr. Für Zypern wird der Spielraum eng, die Zeit knapp. Die Europäische Zentralbank will den zyprischen Banken den Geldhahn zudrehen. Für Zyperns Bevölkerung ist er oft schon zu. Im Weiten berichten wir über die Debatten und Entscheide im Parlament und über Transparenz in der Verwaltung. Auch Dokumente der Finanzkontrolle dürfen eingesehen werden, sagt der Bundesrat. Dann, die Post macht 800 Millionen Gewinn. Aber muss die Post denn überhaupt rendieren? Und Sri Lanka vor dem UNO-Menschenrechtsrat, ein düsteres Bild, auch in der Nachkriegszeit. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.790 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 22,22 gehandelt und der Dollar zu 94,65 €. Das Wetter. Am Nachmittag lockern sich die Wolken auch im Norden zunehmend auf und es wird oft sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf 9 Grad, im Süden erreichen sie mit Nordwind bis 15 Grad. Morgen Freitag scheint zeitweise die Sonne, es ziehen aber auch immer wieder Wolken auf. Es wird wärmer mit 10 bis 14 Grad. Am Samstag wird es föhnig und vor allem in der Zentral- und Ostschweiz bleibt es noch zeitweise sonnig. Im Westen und Süden fällt etwas Regen. Am Sonntag geht es wechselnd bewölkt und stellenweise nass weiter. Die Temperaturen liegen am Samstag noch bei 12, am Sonntag bei 8 Grad.
Der zyprischen Regierung läuft die Zeit davon. Die Europäische Zentralbank garantiert ihre Nothilfe für zyprische Banken nur noch ein paar Tage bis Montag. Hintergründe von EU-Korrespondent Urs Bruder.
So setzen Zentralbanker einem Land die Pistole auf die Brust. Mit einem dürren Statement, zwei Sätze nur. Im ersten heißt es übersetzt, wir beliefern euch bis Montag mit Euros. Im zweiten und danach nur noch, wenn ihr euch auf ein EU- und IWF-Hilfsprogramm einlasst. Mit anderen Worten, dem Land droht jetzt das Geld auszugehen. Denn seine beiden großen Banken hängen schon lange am Tropf der EZB. Wie sich Zypern ohne Geld entwickeln würde, weiß niemand genau. Von Chaos reden viele, von der Rückkehr zur Tauschwirtschaft und davon, dass die Regierung keine andere Wahl hätte, als das Zypernpfund wieder einzuführen. Andere vermuten, es könnten nur wenige chaotische Tage sein, bis die bankrotten Banken abgewickelt wären nämlich. Doch auch bei diesem Szenario drohen gewaltige Verluste, die überdies einen Staatsbankrott nach sich ziehen könnten. Und auf jeden Fall müsste Zypern sich und seinen Finanzplatz neu erfinden. Die EZB soll Zypern bisher schon hinter verschlossenen Türen mit dem Ende der Geldversorgung gedroht haben. Dass sie es jetzt öffentlich macht, überrascht dennoch. Überraschend auch, dass die EZB ganz klar ein EU-IWF-Programm fordert und damit eine allfällige rein russische Lösung für Zyperns Geldsorgen auszuschließen scheint. Man kann das als Aufforderung verstehen, sich für Europa zu entscheiden und zwar schnell oder den Euro zu verlassen. Und die Drohung ist in Zypern offenbar angekommen. Es wird ein Rettungsprogramm geben, hat der Zentralbankchef des Landes heute Morgen im Fernsehen gesagt, nach einer Sitzung mit zyprischen Spitzenpolitikern. Die Regierung hat sich noch nicht geäußert seit der Drohung aus Frankfurt. Doch EU-Kommissionspräsident Barroso zeigte sich heute am Rande von Gesprächen in Moskau zuversichtlich, dass man das Zypern-Problem lösen könne. Auch der zyprische Finanzminister führt derzeit Gespräche in Moskau. Die russische Regierung sei bereit, mehrere Varianten auszuloten, sagte der russische Regierungschef Medvedev in einem heute veröffentlichten Interview. Und Zypern habe Russland mehrere Vermögenswerte zum Kauf angeboten. Und neue Meldungen aus Zypern und Moskau treffen derzeit im Minutentakt ein. Ein Beweis der Wirksamkeit eines dürren EZB-Statements.
Urs Bruder, die Europäische Zentralbank setzt also ein Ultimatum. Die Zeit für Zypern wird knapp. Die Verhandlungen mit Russland um Kredite gehen weiter. Auf Zypern selbst machen sich die Leute immer größere Sorgen. Ihr Bargeld wird knapp. Die Banken sind immer noch zu. Und Läden und Geschäfte verkaufen kaum noch Ware. Hier ist die Reportage von Wolfgang Landmesser.
Nachmittags in der Cyprus Shopping Mall. Die Eingangshalle ist fast leer. In den Läden mit Markenkleidung sind kaum Menschen. In der langen Passage wirken die wenigen Kunden verloren. Warum liegt für Vicky auf der Hand? Den Leuten sitzt das Geld nicht locker. Sie haben Angst und gehen nicht mehr shoppen. Jeder sitzt vor dem Fernseher, um zu schauen, was als nächstes passiert. Denn das wird große Auswirkungen haben. Auf Russland setzen jetzt viele. Von der EU fühlen sie sich im Stich gelassen, wie der Fernsehjournalist Yannis Elinopoulos. Wir zählen auf die Russen, weil sie hier viel Geld angelegt haben. Wenn sie uns nicht helfen, bekommen sie selbst ein Problem. Wir sind froh, dass der russische Präsident nach der Parlamentsabstimmung seine Meinung geändert hat. Seine erste Reaktion war sehr schlecht, aber jetzt hoffen wir auf eine Lösung. Finanzminister Michael Tsaris verhandelt noch mit der russischen Regierung über weitere Finanzhilfen. 2,5 Milliarden Euro hat Zypern schon von Russland bekommen. Um die Finanzlücke im Rettungsprogramm zu schließen, ist auch die Rede von einer Art Solidaritätsbeitrag für alle Zyprer. Das wäre Geld für eine gute Sache, finden die beiden Geschäftsfreunde Tom und Jeffrey, die gerade in der Cyprus Mall einen Kaffee trinken.
The people have agreed to give some money in a good way.
Willing
to give. I mean, let's say, who is willing to give some money? I believe 80% of the Cypriots will give money.
Bestimmt 80% der Leute wären bereit, ihr Land mit eigenem Geld vor der Pleite zu retten, meinen sie. Auch die Ausgabe von Staatsanleihen an die Bürger halten sie für eine gute Idee, denn irgendwann würden die Leute das Geld zurückbekommen durch die Einnahmen des Staates aus den riesigen Gasfeldern im Mittelmeer. Aber noch gibt es keinen konkreten Plan und die Banken bleiben weiter geschlossen, mindestens bis Dienstag. Ein großes Problem für Jeffrey, der im Shopping Center einen Crepe- und Sandwichladen hat. Die Leute konsumieren nicht mehr wie vorher. Jeder ist im Panikmodus und versucht, sein Bargeld zusammenzuhalten. Cash ist jetzt wie Gold. Andererseits wollen die Leute, dass das Leben so weitergeht. Das bedeutet für Jeffrey weniger Einnahmen und gleichzeitig wollen die Lieferanten bar bezahlt werden. Je länger die Banken geschlossen sind und die Unsicherheit anhält, desto schwieriger wird die finanzielle Lage der Geschäfte. Auch Tom beliefert den Crepe-Laden, aber bei ihm gilt die Cash-Regel nicht. Ich bezahle ihn nicht mit Barem, sondern mit Waren, sagt Jeffrey.
We're going to go back to the old days, we exchange our products.
Wir machen es wie in alten Zeiten, wir betreiben Tauschhandel, witzelt Tom zurück. Das Alltagsleben läuft einigermaßen normal weiter, aber die unsichere Lage, die Anspannung ist überall zu spüren. Die Menschen warten ab und versuchen, sich auf dem Laufenden zu halten, wie Maria. Wir verfolgen die Nachrichten, sagt sie, telefonieren viel.
We are checking the news, phone calls, and we wait. We have to wait to see what's going to happen.
Und wir warten darauf, was passieren wird.
Was passiert mit einem Lehrer, der als Pädophiler verurteilt worden ist? Soll er je wieder als Lehrer arbeiten dürfen? Oder der Sozialpädagoge, der sich an Knaben vergriffen hat, soll der irgendwann mal wieder Kinder erziehen können? Für die Vereinigung Marche Blanche lautet die Antwort klar: Nein. Und Nein sagt nun überraschend auch der Nationalrat. Das heißt, er stimmt der pädophilen Initiative zu. Pascal Krauthammer.
Der pädosexuelle Lehrer, der pädokriminelle Sozialarbeiter oder Fußballtrainer, niemand im Nationalrat verharmlost ihre Taten. Links wie rechts einfach alle warnen vor den Gefahren. An vorderster Front jedoch die SVP-Frauen. Zum Beispiel die dreifache Mutter Verena Herzog, die genau zu wissen glaubt, wie diese Pädosexuellen ticken.
Eine Rückfallgefahr ist jederzeit vorhanden. Aus diesem Grund ist es unumgänglich, Pädophile für immer mit einem Berufsverbot mit Kindern zu belegen. Nur so können wir unseren Kindern einen effektiven Schutz vor verurteilten Sexualstrafen gewähren.
Heute lautet die Devise Täterschutz statt Opferschutz. Die Initiative mit dem Titel «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen» bringe diesen rechtlichen Unsinn wieder ins Lot, ist Nathalie Rickli von der SVP überzeugt.
Es gibt hier keinen Interpretationsbedarf oder ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit. Eigentlich ist es traurig, dass die Stimmbürger aktiv werden müssen und solche Initiativen lancieren müssen, weil die Politik nicht von sich aus handelt.
Das Volk und die Volkspartei gegen die Klasspolitik, ein Déjà-vu für SP-Nationalrat und Strafrechtsprofessor Daniel Josic, der sich an die Verwahrungs- oder Verjährungsinitiative erinnert fühlt.
Man nehme ein reales Problem, das die Öffentlichkeit empört, suche eine möglichst populistische und holzschnittartige Lösung dafür und verpacke es in eine Initiative mit einem knackigen Titel. Das ist der Stoff, aus dem erfolgreiche Initiativen gemacht werden.
Und trotzdem müsse man gegen diese Initiative eintreten, weil diese Initiative automatisch ein Berufs- oder Tätigkeitsverbot will, weil sie unverhältnismäßig sei, weil sie sogar die Jugendliebe zwischen einer 15-Jährigen und einem 18-Jährigen lebenslänglich bestrafen würde. FDP-Nationalrätin Doris Fiala fragt:
Ist es angemessen und bringt es irgendetwas für den Opferschutz, wenn der junge Mann, nachdem er für dieses Delikt verurteilt wurde, lebenslang von Minderjährigen ferngehalten werden muss?
Nein, so die Antwort einer Mehrheit, die der populären Pädophilen-Initiative eigentlich einen direkten Gegenvorschlag gegenüberstellen wollte. Einen Gegenvorschlag, der das lebenslängliche Berufsverbot für Pädokriminelle nur bei krassen Missbrauchsfällen ausgesprochen hätte. Weil sich die Linken und die Mitteparteien aber nicht auf den Text eines solchen Gegenvorschlags einigen konnten und die SVP geschickt taktierte, kam am Schluss gar kein Gegenvorschlag zustande. Aus lauter Wut darüber stimmten viele Bürgerliche, vor allem CVP-Nationalräte, am Schluss mit der SVP und empfahlen so die umstrittene Pädophilen-Initiative zur Annahme. CVP-Präsident Christoph Dabele:
Ja, ich habe meine Fraktion ziemlich beeinflusst.
Beeinflusst den Weg, letztlich mit den Initianten zu gehen. Die Chancen der Pädophilen-Initiative waren schon gestern gut. Nach dem Nationalratsentscheid von heute stehen die Chancen noch besser.
Pascal Krauthammer. Im Tagesgespräch reden wir mit Regula Schwager, die Opfer von sexueller Gewalt berät. 12.47 Uhr. Seit knapp 6 Jahren dürfen Bürgerinnen und Bürger amtliche Dokumente einsehen, so will es das Gesetz. Und immer mehr Menschen machen von diesem Recht Gebrauch. Immer mehr wollen reinschauen in die Dokumente des Bundes. Doch diese Transparenz passt nicht allen. Vor allem die eidgenössische Finanzkontrolle wollte ihre Akten der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen. Nun sagt der Bundesrat, so geht das nicht. Die Bundesverwaltung darf nicht zur Dunkelkammer werden. Im Gegenteil. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wenn die eidgenössische Finanzkontrolle am Untersuchen ist, dann geht es oft um brisante Themen. So haben die Finanzkontrolleure das Debakel um das Informatikprojekt Insieme in der eidgenössischen Steuerverwaltung aufgedeckt. Das Interesse der Öffentlichkeit an ihren Berichten ist deshalb groß. Offenbar zu groß für die Betroffenen. Die Finanzkontrolle hat im letzten Jahr beim Bundesrat beantragt, vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen zu werden. Der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Hans-Peter Thür hat sich vehement dagegen gewehrt und vom Bundesrat nun Recht erhalten. In einem Schreiben an die eidgenössische Finanzdelegation hält die Landesregierung fest, dass eine Ausnahme für die Finanzkontrolle ungerechtfertigt sei. Die Berichte der Finanzkontrolle seien wesentliche Unterlagen zur Beurteilung der Verwaltungstätigkeit, mahnt der Bundesrat. Den Öffentlichkeitsbeauftragten Hans-Peter Thür freut's.
Das ist nun geklärt. Der Bundesrat ist unserer Meinung gefolgt. Wir sind froh, dass dieser Punkt nun eindeutig ist.
Und noch in einem weiteren Punkt hat Thür für mehr Transparenz gesorgt. So hat er vor kurzem in einem Entscheid festgehalten, dass die Finanzkontrolle nicht übermäßig hohe Kosten verrechnen darf, wenn ein Journalist bei ihr einen Bericht herausverlangt. Konkret geht es um einen Bericht zur elektronischen Kriegsführung des VBS, für den die Finanzkontrolle 8.000 bis 10.000 Franken Gebühren verlangt hat, weil 3 Personen den Bericht darauf überprüfen müssten, ob einzelne Stellen einzuschwärzen seien. Hans-Peter Thür:
Wir waren der Auffassung, dass das ein absolut abschreckend hoher Gebührenansatz ist der auch durch den Aufwand der Bearbeitung von 60 Seiten überhaupt nicht gerechtfertigt war.
Die Eidgenössische Finanzkontrolle will auf die Kritik reagieren, wie stellvertretender Direktor Armin Bühmer erklärt. Man werde künftig Einsichtsgesuche großzügiger behandeln und in freigegebenen Berichten weniger Stellen abdecken als bisher.
Wir haben beschlossen, dass wir weniger einschwärzen, wirklich nur, was zwingend notwendig ist und auch bei der Verrechnung von Gebühren zurückhaltend sein werden.
Allerdings befürchtet Armin Bühmer, werde die größere Transparenz dazu führen, dass die geprüften Bundesangestellten weniger offen Auskunft geben.
Das heißt, unsere Aufgabe wird erschwert, unsere Berichte werden weniger aussagekräftig, weil man uns gewisse Informationen aus Angst, sie könnten veröffentlicht werden, nicht mehr gibt.
Mit ihren Bedenken in Bezug auf das Öffentlichkeitsprinzip ist die Finanzkontrolle offenbar nicht allein. Der Öffentlichkeitsbeauftragte Tür verrät:
Es gibt verschiedene Ämter, die inzwischen die Auffassung vertreten, dass in ihren spezifischen Fällen das Öffentlichkeitsgesetz nicht zur Anwendung kommen soll.
Um welche Ämter es sich handelt, will Hans-Peter Tür nicht sagen.
Philipp Burkhardt. Die Leute haben die Nase voll von übertriebenen Managerlöhnen. Das hat das Ja zur Abzocker-Initiative gezeigt. Und jetzt hoffen die jungen Sozialdemokraten auf ein Ja zu ihrer 1:12-Initiative. Das Anliegen ist populär. Selbst Bürgerliche räumen der Lohnbegrenzungsinitiative Chancen ein. Das heißt, wollen sie nicht nochmals verlieren, dürfen sie im Abstimmungskampf nicht wieder falsch taktieren. Sie sind schon drauf und dran, fanden im Linke Politiker im Ständerat. Geraldine Eicher berichtet.
Eine Drohung können Sozialdemokraten und Grüne nicht mehr hören. Die Drohung, wenn ihr so entscheidet, wandern Unternehmer ab. Zu oft haben sie das schon gehört, wenn es um Steuern geht oder um Wirtschaftsstrategien. Aber auch heute wurde diese Drohung wieder ausgestoßen. Wer verlange, dass der bestbezahlte Manager in einem Unternehmen in einem Monat nicht mehr verdienen dürfe als der Mitarbeiter mit dem tiefsten Lohn in einem Jahr, der mache einen Denkfehler, meinte etwa FDP-Ständerat Pankratz Freitag.
Jeder Bauer weiß, dass er seine besten Milchkühe besonders gut füttern und pflegen muss. Und wenn er dauernd auf ihnen herumhackt, werden sie entweder weniger Milch geben oder wenn sie können, werden sie wahrscheinlich davonlaufen.
SP-Ständerat Roberto Zanetti schmunzelte. Liebe Bürgerliche, wiederholt im kommenden 1:12 Abstimmungskampf nur oft genug, dass Topverdiener abwandern, frohlockte er.
Was Sie als einschüchternde Drohung meinen, das tönt in meinen Ohren wie eine Verheißung. Diese selbsternannten Masters of the Universe, die das Desaster angerichtet haben, die würden abwandern.
Triftiger als die Abwanderung ist für viele das Argument, dass die Initiative simpel umgangen werden kann. Wollen Wirtschaftsführer im Falle eines Jahres ihre Löhne nicht begrenzen, können sie einfach das Tieflohnsegment auslagern, etwa die Putzequipe. Oder sie können das Unternehmen aufteilen in Führung und Produktion. Selbst SP-Ständerätin Anita Fetz muss ob der Initiative seufzen.
Weiß ich auch, es spricht vieles dagegen. Aber sie ist sympathisch. Das schlägt keine Geiß weg.
Dass sogar die Linke Zweifel hat, nehmen die Bürgerlichen dankend zur Kenntnis. Ihnen ist klar, das Volk ist der Wirtschaft aktuell nicht nur wohlgesinnt. Da kommt ihnen zu Pass, dass der Feind der Abstimmung von gestern nun der Freund der Abstimmung von heute ist. Thomas Minder, Vater der Abzockerinitiative, stellt sich gegen die 1:12-Initiative. In die Verfassung zu schreiben, was mit einem Federstrich umgangen werden kann, sei falsch, sagt er. Da hätten die Jungsozialisten Fehler gemacht.
Beim Thema Geld und Gier ist es absolut zentral, wenn Sie die Hintertüren, die Schlupflöcher schließen. Leider hat das die JUSO verpasst.
Und er rät dem Gewerbeverband, er täte gut daran, sich im Abstimmungskampf zurückzuhalten. Denn das Gewerbe sei kaum betroffen von Lohnexzessen. Sowieso sei ein Großeinsatz der Wirtschaftsverbände nicht zu empfehlen, raten zahlreiche Politiker. Zu ramponiert sei deren Image nach dem Jahr zur Abzockerinitiative. Und sowieso, meint FDP-Nationalrat Rudi Noser.
Man kann Abstimmungskampagne nicht an Verbände delegieren.
Das heißt, die Bürgerlichen sind in der Pflicht. Diese Abstimmung dürfen sie nicht unterschätzen, weiß SVP-Nationalrat Kaspar Bader.
Tatsache ist, dass man einen Abstimmungskampf gegen diese 1:12-Initiative führen muss, von bürgerlicher Seite her.
Noch haben die Gegner der Initiative ihre Taktik nicht festgelegt. Der Grundtenor heißt aber zurzeit, selber Haltung zeigen und Zurückhaltung bei den großen Wirtschaftsverbänden, bitte.
Fünf vor eins. Vor wenigen Minuten hat es im langen Konflikt zwischen Türken und Kurden eine Wende gegeben. Es könnte zu einem Waffenstillstand kommen. Der inhaftierte Gründer der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, hat in einem Brief an den türkischen Premier Erdogan einen Gewaltverzicht angeboten. Seine Erklärung wurde soeben an einer Massenkundgebung in der kurdischen Stadt Çarşambakir verlesen. Martin Dore fasst zusammen.
Es ist Zeit für Politik, nicht für Waffen. Dieser Satz des PKK-Chefs Öcalan steht in der Erklärung, die heute Mittag am Neujahrsfest der Kurden in Diyarbakir verlesen wurde. Der Konflikt müsse gelöst werden, ohne dass weiteres Blut fließe, soll Öcalan schon vor wenigen Tagen kurdischen Politikern gesagt haben, die ihn im Gefängnis besuchten. In seiner Erklärung ruft der 64-jährige Öcalan seine Kämpfer dazu auf, sich bis Ende Sommer auf ihre Stellungen im Nordirak zurückzuziehen und auf weitere Kämpfe und Anschläge zu verzichten. Sollten sie dem Aufruf folgen, könnte ihnen die türkische Regierung freies Geleit garantieren. Tatsächlich kommt Öcalans Initiative nicht völlig überraschend. Sie ist Ergebnis monatelanger Verhandlungen. Und es ist nicht Öcalans erstes Angebot. Seit Beginn des Konflikts vor bald 30 Jahren hat der PKK-Chef schon viermal einen Waffenstillstand angeboten, immer ohne Folgen. Heute aber stehen die Chancen vielleicht besser, weil auch der türkische Premier Erdogan nach einer friedlichen Lösung sucht. Die PKK will allerdings Gegenleistungen sehen. Die Kurden machen in der Türkei rund einen Fünftel der Bevölkerung aus. Die PKK fordert darum, dass man ihnen umfassende politische und kulturelle Rechte gewährt, die ihnen bisher verweigert wurden. Die Regierung in Ankara hat bisher schon erste Zugeständnisse gemacht. Eine direkte Antwort auf Öcalans Aufruf steht freilich noch aus.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist vorbei. Vor vier Jahren hat die Armee die Tamil Tigers, die tamilischen Rebellen, niedergerungen. Aber vorüber ist der Krieg noch lange nicht. Ungeklärte Kriegsverbrechen, unberechenbare Siegejustiz bis heute. Das müsse ändern, hat heute der UNO-Menschenrechtsrat entschieden. Ich fragte unseren Spezialisten für internationales, Fredrik Steiger, nach der Hauptaussage des Rates.
Die Hauptaussage der heute verabschiedeten Resolution ist große Besorgnis. Und zwar, dass Sri Lanka, die Regierung dort, nicht genug getan habe, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, um Schuldige zu bestrafen, um auch die Versöhnung einzuleiten zwischen den beiden Volksgruppen auf der Insel. Und es geht natürlich um die Ereignisse von vor vier Jahren, im Mai 2009, als die sri lankische Armee eine Großoffensive gestartet hat gegen die Tamil Tigers, also die Unabhängigkeitsbewegung der Tamilen im Land, als, wie die UNO heute weiß, etwa 40.000 Zivilisten getötet wurden und wo man natürlich auch weiß, dass die Tamil Tigers schwere Menschenrechtsverbrechen begangen haben, aber eben nicht nur sie, sondern, und das haben jetzt verschiedene UNO-Berichte bestätigt, auch die sri lankische Armee. Möglicherweise geht sogar das Gros dieser 40.000 Toten auf das Konto der sri lankischen Armee.
Menschenrechte zeichnen auch ein düsteres Bild der Nachkriegszeit in Sri Lanka. Wie sieht das aus?
Das sieht in der Tat düster aus. Das Land wird im Moment von einer Art Familienclan, den Rajapaksa, regiert, und zwar immer undemokratischer, immer autoritärer. Diese Rajapaksas, also der regierende Clan, bestreitet jegliche Vorwürfe von Menschenrechtsverbrechen. Das hat heute auch in Genf wieder ein sri lankischer Minister getan. Man hat versucht, andere Delegationen, Länderdelegationen im Menschenrechtsrat unter Druck zu setzen, nicht gegen Sri Lanka zu stimmen. Man behauptet, keine Menschenrechtsverbrechen begangen zu haben. Man behauptet jetzt, das Richtige zu tun, die Versöhnung zu fördern. Aber das entspricht nicht der Realität. Es wurden keine Lehren aus den Verfehlungen gezogen. Es gab keine Bestrafungen. Und es ist im Gegenteil noch so, es werden heute noch Oppositionelle unterdrückt, gefoltert, zum Teil getötet.
Was kann denn nun geschehen? Wie kann man Sri Lanka dazu bringen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, die aktuelle Situation zu verbessern?
Es ist ja so, dass die heute beschlossene Resolution noch relativ milde abgefasst ist. Sie fordert nicht explizit, dass nun eine unabhängige internationale Untersuchung in Gang gesetzt werden soll. Implizit, indirekt wird natürlich genau das gefordert. Man versucht, politisch Druck auf Sri Lanka zu machen, denn Sri Lanka ist ja nicht Nordkorea. Es ist nicht ein Land, das isoliert sein will, das sich futiert um die Weltmeinung. Sri Lanka ist ein wichtiges Tourismusland. Es ist angewiesen auf ein einigermaßen gutes Image und man will jetzt diesem Land signalisieren, wenn ihr nicht endlich einlenkt, wenn ihr nicht endlich Einsicht zeigt und wirklich etwas tut, auch zur Aufarbeitung eurer Vergangenheit, dann kommt ihr irgendwann wirklich auf den Index, dann werdet ihr wirklich eine Art geächtetes Land. Und man hofft natürlich, dass die Regierung trotz ihrer bisherigen Trotzigkeit ein bisschen einlenkt und das irgendwann einsieht.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Fredrik Steiger. Punkt 1. Aus aktuellen Gründen bringen wir den versprochenen Bericht zur Rendite der Post nicht mehr in der Sendung unter, aber wir stellen ihn online, srf.ch/rendezvous. Gast im Tagesgespräch ist gleich Regula Schwager. Sie ist Co-Leiterin von Castagna, wo Opfer sexueller Gewalt Beratung finden. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Fuchs.
In der Türkei hat Abdullah Öcalan, der inhaftierte Chef der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, zum Waffenstillstand aufgerufen. Der Konflikt müsse politisch gelöst werden, so Öcalan in einer Erklärung. Die Europäische Zentralbank gewährt Zypern nur noch bis am Montag Nothilfe. Für Zahlungen danach sei ein Rettungsplan der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds Voraussetzung. Und der Nationalrat unterstützt die Initiative, die verlangt, dass Pädophile nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Der Entscheid des Nationalrats fiel knapp gegen die Meinung des Bundesrates.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.